Willi schon gesagt hat, meine Eltern haben das Land verlassen. Die sind in Urlaub gefahren. Auch ihnen soll es mal gegönnt sein, ein Wochenende frei zu haben. Und sie haben mich hinterlassen und ich sage, wir haben sturmfrei. Also genau. Es ist immer eine Ehre für mich, eine Forderung, weil ich habe schon öfter gesagt, ich stelle mir immer die Frage, was habe ich schon so vielen Menschen zu sagen, aber Gott bestätigt mir immer wieder aufs Neue, doch er möchte mich benutzen, um zu seinem Volk zu reden und deswegen darf ich heute wieder hier stehen. Genau, aber bevor ich weiter auf mein Thema eingehe, was ihr da oben schon seht, möchte ich auch nochmal beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist heute. Ich danke dir, dass wir in deiner Gegenwart hier heute sitzen dürfen. Und wie Willi schon gesagt hat, es ist nicht in meiner Verantwortung oder in der Verantwortung der Band, dass jeder heute hier eine Begegnung mit dir hat, sondern es liegt an uns, dass wir unsere Herzen öffnen und dass du direkt zu uns sprichst. Und ich bitte dich einfach, dass das Wort, das du mir gegeben hast, dieses eine Wort, diese wenigen Worte, diese Brote und diese Fische, Vater, dass du es heute vervielfältigst, Vater, und dass jeder, der heute hier ist, was von diesem Wort, von diesem Brot essen kann, Vater, und dass es wirklich zu jedem einfach persönlich wird und ins Herz eindringt, Vater. Ich danke dir, dass du hier bist. Amen. Du bist, was du isst. Keine Angst, eure Frauen haben euch nicht in einen Ernährungskurs gelockt, sondern es ist eine Seelennahrung heute. Ich darf zum ersten Mal eine Serie predigen. Ich werde diese Woche und nächste Woche predigen. Ich habe mir noch nicht ganz die 4 oder 5 Wochen zugetraut. Ich fange erstmal klein an und dann sehen wir, wie es läuft. Aber mein erster Teil heute ist Du bist und der nächste Teil wird sein, was du isst. Du bist. Ich denke, jeder von uns fragt sich in seinem Leben mal oder kommt zu dem Punkt, wo er sich fragt so, Mensch, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Wofür lebe ich? Wo hole ich mir meinen Wert her? Und wir haben vor ein paar Wochen sind wir in die Tiefe gegangen mit der Frage, ist da jemand? Ist jemand da draußen, der mir helfen kann? Und wir sind uns vielleicht nicht bewusst, dass diese Frage nach Hilfe von draußen kommt, weil wir hier drin nicht wissen, wer da ist. Weil wir hier drin uns verloren fühlen, weil wir hier drin Hilfe brauchen, weil wir hier drin irgendwie eine Identität suchen. Und das ist das Thema, wo ich heute drauf eingehen möchte, unsere Identität. Und dafür werden wir im Epheserbrief bleiben, wenn ihr eure Bibeln mitgebracht habt, eure iPads, eure iPhones, irgendein Ei-Gerät, dürft ihr das jetzt gerne auspacken und eure Bibeln gleich mit mir aufschlagen. Aber damit wir verstehen, was in diesem Epheserbrief überhaupt losgeben, über wie es damals aussah. Dieser Epheserbrief ist 61 nach Christus geschrieben worden. Das sind ungefähr 30 Jahre, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir jetzt auf die Karte schauen, liegt Ephesus, wo die Leute gelebt haben, ungefähr dort, wo jetzt die westliche Türkei ist. Und wenn wir uns einfach in diese Stadt Ephesus versetzen und durch die Straßen spazieren, dann würden wir uns vielleicht vorstellen, okay, damals, erstes Jahrhundert, leere Straßen, ein paar Ziegen oder Esel, ein paar Dutzend Häuser. Aber das war Ephesus nicht. Ephesus war zu der damaligen Zeit eine Weltmetropole. Und es war bekannt für seine unglaubliche Architektur. Und eines dieser berühmten Architekturen war der Tempel der Artemis. Das ist eines der 7 Weltwunder der alten Zeit und den könnt ihr dort sehen. Dieser Artemis-Tempel war der größte Tempel oder das größte Gebäude zu der damaligen Zeit. Es war so groß wie ein Fußballfeld und es war bekannt für diese 127 Säulen. Was noch in Ephesus war, war das Stadttheater. Und dieses Stadttheater war das größte Theater des Römischen Reiches. Ungefähr 25.000 Leute konnten dort sitzen, also um einiges mehr als hier. Und dieses Theater wurde damals durch die Griechen gestartet und dann als die Römer quasi besiedelt haben, haben sie es übernommen. Und das letzte Wahrzeichen, wo wir hingehen würden, wenn wir heute Ephesus besuchen würden, ist die Agora. Und Agora war quasi der Eingang von Ephesus. Wenn man nach Ephesus gekommen ist, kam man zuerst an der Agora an und wurde durch diese drei Stadtbögen begrüßt. Und hinter diesem Bogen der Agora war der Agora-Marktplatz. Und dieser Marktplatz war 3 Fußballfelder groß. Okay, ihr habt jetzt einen Eindruck über Ephesus. Ephesus war keine kleine Stadt. Ephesus wäre heute zu vergleichen mit einer Weltmetropole wie Frankfurt, New York oder Hongkong. In Ephesus ging es wirklich ab. Und genauso wie es in unseren Hauptstädten, großen Metropolen, viele Diebstähle gibt, viele unzufriedene Menschen, Taschendiebe, Prostitution, Betrüger, Leute mit ständiger schlechten Laune, die gab es auch in Ephesus. Und deswegen ist ungefähr 53 nach Christus, also 5 Jahre nach dem Tod von Jesu am Kreuz, gab es einen Typ, der hieß Paulus. Und Paulus ist dorthin gegangen in diese Weltmetropole und hat gesagt, Leute, ich muss euch was erzählen. Ich muss euch von Gottes Gnade erzählen. Vor 5 Jahren war hier ein Mann namens Jesus und er hat sein Leben für euch gegeben und hat euch errettet von der Sünde, in der ihr lebt, von dieser Unzufriedenheit, die ihr habt. Ihr habt diesen Prunk, aber ich weiß, dass es euch innerlich nicht gut geht. Aber Jesus ist für uns gestorben, damit ihr inneren Frieden habt. Und als Ephesus da war, Dankeschön, ist eine riesen Jesus-Bewegung gestartet. Genauso wie wir uns es heute für den Hunsrück wünschen. Die Leute haben sich bekehrt, es ist eine Bewegung entstanden, die Leute haben das Evangelium gehört, die Leute waren begeistert, sie haben in den Städten Jesus gepriesen, sie haben ihr ganzes Leben geändert und haben gesagt, ja, wir möchten Jesus nachfolgen, wir möchten uns umdrehen, wollen den Diebstahl von der Prostitution, von allem möglich und wir möchten Jesus nachfolgen. Genau, Paulus war nur 2 Jahre dort, und hat in 2 Jahren in Ephesus und um Ephesus Menschen zum Glauben gebracht. Nur 2 Jahren. Er hat Menschen hinterlassen mit einem neuen Herzen, aber auch Menschen mit alten, tiefgehenden Verhaltensmustern. Sie hatten zwar ein neues Herz, aber weil sich ihre Identität nicht wirklich verändert hat, weil ihr Verhalten immer noch so war wie vorher, hat es nicht lange gedauert, dass Paulus auf seine Reise hören musste, dass dort, wo er vor 2 Jahren war, in Ephesus, die Leute schon wieder in Prostitution waren. Sie haben sich wieder der Sünde hingegeben, sie haben wieder Diebstahl betrieben, sie haben übereinander gelästert, übereinander hergezogen. Und kennen wir das nicht auch? Manchmal bei Christen in Gemeinden. Leute sind zwar bekehrt, aber leben trotzdem noch in Sünde. Hören wir nicht oft genug, dass wir hören so, okay, wenn das Christen sind, möchte ich nichts mit dem Glauben zu tun haben. So wie die sich verhalten, so wie die miteinander umgehen, möchte ich fernbleiben. Und ich kann euch sagen, ich bin als Pastorentochter aufgewachsen und ich war in vielen Gemeinden über die Jahre und ich liebe die Gemeinde, ich liebe das Konzept von Gemeinde, aber ich kann euch sagen, in Gemeinden habe ich ein paar der gemeinsten Leute kennengelernt. Und das ist leider so. Und das ist die Wahrheit. Und ich möchte einfach echt sein. Und in genau so einem Konzept oder zu so einer Gesellschaft hat Paulus geschrieben, sie kannten Jesus, sie wussten alles und haben sich trotzdem unmöglich verhalten. Und deshalb dachte sich Paulus, okay, ich muss denen irgendwie einen Erfrischungskurs geben. Ich muss denen irgendwie nochmal in Gedanken bringen, was es heißt, wirklich Jesus nachzufolgen. Und da finden wir den Epheserbrief. Und das ist dieser Erfrischungskurs. Diesen Epheserbrief kann man in 2 Teile einteilen, vom 1. bis zum 3. Kapitel und vom 3. bis zum 4. Kapitel. Und beide Teile schlagen einen komplett anderen Ton an. In Kapitel 4 bis 6 ist Paulus ziemlich hart und trifft es genau auf den Punkt, spricht die Sünde an und spricht, wie sie sich zu verhalten haben. Und wenn er in 4 bis 6 so spricht, wie spricht er dann in 1 bis 3? Komplett anders. Paulus entscheidet sich dafür, den Brief damit zu starten, um zu sagen, erinnert ihr euch daran, wer ihr eigentlich seid? Wer du bist? Wer du vor 2 Jahren warst, als du die gute Nachricht gehört hast? Er redet an dem Punkt noch nicht davon, was sie zu tun oder zu lassen haben. Sie müssen noch nicht Werke tun, sondern als erstes möchte er einfach ihnen wieder ihre Identität zurückgeben, um zu sagen, hey, das bist du nicht mehr. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Und ich glaube oder ich finde, dass Paulus da sehr geduldig ist, denn wenn ich so eine Jesusbewegung gestartet hätte und danach hören müsste, dass alle wieder in Saus und Braus und in Prostitution und in Diebstahl leben, hätte mein Brief an die Epheser ungefähr so ausgesehen. Nein. Ja. So hätte meins ausgesehen. Ich hätte dann gesagt, reißt euch doch mal zusammen. Reißt euch doch mal zusammen. Ihr wisst doch, wer ihr seid. Aber nicht Paulus. Er hat gesagt, ich möchte euch einfach erstmal wieder sagen, wer ihr eigentlich seid. So viele Menschen, die ich kenne, finden ihre Identität in dem, was sie tun. Ob es der Job ist, aber ich kann euch sagen, es kann vielleicht einen erfolgreichen Banker geben, aber wenn der Kurs sich wechselt, was ist er dann? Ist er dann plötzlich ein Niemand? Weiß er nicht mehr, was er mit seinem Leben anzufangen hat? Kann er sich über nichts mehr anderes definieren, außer über seinen Erfolg? Oder viel praktischer noch, wenn man in Rente geht, wenn man sein ganzes Leben dafür gelebt hat, seinen Job zu leben, seine Zeit aufgegeben hat für seinen Job, seine Familie aufgegeben hat für seinen Job, so gedacht hat, wie man auf der Arbeit denkt, so getan hat, wie man auf der Arbeit denkt und plötzlich geht man in Rente und wofür lebt man dann? Was ist, wenn man plötzlich nicht mehr gebraucht wird, so wie man mal gebraucht wurde? Manche finden auch ihre Identität in ihren Kindern. Sie bekommen Kinder und plötzlich dreht sich alles nur noch um ihre Kinder. Wie ihre Kinder aufwachsen, wie es ihren Kindern geht, ob es ihren Kindern gut geht, ob es ihren Kindern schlecht geht. Und wenn dann die Kinder aus dem Haus sind und sie alleine auf sich gestellt sind, wer bleibt dann noch übrig, wenn sie nicht gebraucht sind? Wenn ihre Identität nicht mehr Mutter oder Vater ist, was bleibt dann noch übrig? Und so kann man vieles einsetzen. Was ist, wenn deine Identität in deinem Freund, in deiner Freundin, in deinem Hobby oder sogar in deinem Talent findest? Ich kenne super viele talentierte Leute, die sich darüber identifizieren, dass sie gut im Sport sind oder gute Sänger oder gute Musiker sind. Was ist, wenn das nicht mehr da ist? Was bleibt dann noch übrig? Und während wir durch diesen Epheserbrief gehen, möchte Paulus in drei wunderschönen Bildern diesem Volk, diesen Leuten ihre Identität zurückgeben und ihm sagen, wer ihre Identität in Jesus ist. Und diese drei Bilder waren für diese Menschen damals wirklich tiefgreifend. Wenn wir drüber lesen, ist es für uns vielleicht so, oh ja, ganz schön, aber für diese Leute ging es tief. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, warum. Das erste Bild ist das Bild der Adoption. In Epheser 1, 4 bis 5 schreibt Paulus, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, also weil er es wollte, weil er Freude daran hat, hat er uns durch Liebe zu seinen Kindern ernannt. Er hat uns adoptiert durch das, was Jesus Christus getan hat. Und wir lesen die Bibel gerne durch die Augen des 21. Jahrhunderts, aber ich möchte euch jetzt einfach mal ermutigen, mit mir auf die Reise zu gehen und diesen Epheserbrief durch die Augen des 1. Jahrhunderts zu lesen. Wir sind in Ephesus und wir sind in diesem Theater. Wir gehen hinein und wir warten darauf, dass das Theaterstück Ödipus Rex anfängt. Vielleicht kennen das einige von euch, ich schätze die meisten nicht. Die Epheser wussten sicher, worum es ging, denn in Ödipus Rex geht es um einen König. Den König, muss ich mal nachschauen. Den König Laios. Und der Königin Jakosta von Theben. Und damals war es völlig üblich, dass die Leute, dass die Römer und die Griechen ihre Götter angebetet haben und Orakel befragt haben. Und dieser König und diese Königin sind auch eines Tages hingegangen und haben eine Orakel befragt. Und dieses Orakel hat ihre Zukunft hinausgesagt und hat gesagt, wenn ihr einen Sohn bekommt, wird er dafür sorgen, dass eure ganze Familie ausgerottet wird und ihr alle sterben werdet. Und daraufhin hat der König Laios sein Kind genommen und hat mit Nadeln die Füße zusammengezimmert und hat das Baby genommen und aufs Feld hinausgeworfen und hat gesagt, dass die Götter mit dem Kind machen sollen, was sie wollen. Und in der Geschichte kommt dann ein Hirte und findet dieses Kind und es stellt sich raus, dass dieser Hirte ein Hirte von dem König des Korinths war und dieser Junge aufgewachsen ist als ein Sohn des Königs des Korinth. Für uns hört es sich vielleicht grauenhaft an, dass ein Vater sein Kind die Füße zusammentackern würde und aufs Feld werfen würde. Aber für die Epheser war das nichts Neues. Denn zu der Zeit, in der sie gelebt haben, war es Brauch, dass wenn eine Frau schwanger war und ihr Kind gebärt hat, es zu den Füßen des Vaters gelegt wurde. Und wenn der Vater das Kind aufgehoben hat, hat er es quasi als seines anerkannt. Und dadurch hat das Kind den Vater des Namens bekommen, durfte in Zukunft auf diesem Agora-Markt handeln und Gesellschaft. Wenn jetzt aber der Vater sich umgedreht hat und das Kind verlassen hat, dann war das Kind quasi nichts. Es war nichts wert. Es konnte in seinem Leben nichts erkaufen, nichts erwerben, nichts verkaufen, war kein Mitglied der Gesellschaft. Und deshalb, und das haben Väter oft gemacht. Das haben Väter gemacht, weil sie sich vielleicht einen Sohn gewünscht haben, um den Namen weiterzutragen, eine Tochter, um irgendeine Verhandelsbasis mit einer anderen Familie zu gründen. Oder selbst wenn das Kind eine Behinderung hatte oder einfach nicht schön genug war, haben sich Väter umgedreht und das Kind nicht anerkannt. Und dann war es üblich, nicht, dass die Römer oder die Griechen die Kinder getötet haben, sondern sie haben es weggeworfen. Sie haben es weggeworfen und haben gesagt, die Götter sollen mit dem Kind machen, was sie wollen. Und wo wir vorhin drüber gesprochen haben, bei diesem Theater, zwischen dem Theater und dem Hafen gab es damals in Ephesos eine Müllhalde für Babys. Dort wurden die Kinder hingeschmissen und sollten gemacht werden, was sie wollen mit diesen Kindern. Es gab sogar einen Arzt im Norden von Ephesus, habe ich gelesen, der hat quasi ein Handbuch geschrieben für Menschen, wie sie zu dieser Halde gehen können, um das beste Baby, das gesündeste Baby sich zu nehmen, das später ein Sklave für sie werden sollte. Und das ist das Nächste. Diese Kinder wurden oft zu dem Agora-Markt gebracht und verkauft als Prostituierten, Sklaven oder Soldaten. Zu so einer Gesellschaft schreibt Paulus nun, Gott hat euch aufgehoben, adoptiert und als seinen Sohn oder seine Tochter anerkannt. Macht das nicht dieses Bild von Adoption so unglaublich viel mehr wert, als wir es denken? Für uns ist Adoption was ganz Normales geworden. Man sieht ständig, dass irgendwelche Stars 50 Babys aus Afrika adoptieren oder dass irgendwie bei uns selbst Kinder adoptiert werden. Aber für so eine Gesellschaft, wo das Bild von Adoption, wenn du nichts mehr wert warst, dass jemand dich aufgehoben hat und als sein eigenes anerkannt war, war verpönt und war, sowas gab es einfach nicht. Genau. Und Paulus schreibt zu diesen Menschen, dass wenn du Jesus kennengelernt hast, dass es nicht mehr ausschlaggebend in deinem Leben ist, wer dich weggeworfen hat, sondern ausschlaggebend ist, wer dich aufgenommen hat. Es gibt so viele Dinge, die Paulus als erstes hätte schreiben können, so viele Ermahnungen, aber Paulus entscheidet sich zuerst dafür, ihnen die unglaubliche Liebe von Jesus Christus zu zeigen. Das zweite Bild, das Bild des Erlöses. Das Wort Erlös oder Erlösung ist vielleicht so ein altbackenes Wort oder ein Wort, das wir als Christen gerne mit einem tiefgehenden theologischen Hintergrund benutzen. Aber in dieser Zeit im ersten Jahrhundert war ein ganz normaler Begriff, der im Handel benutzt wurde. Wenn man etwas gekauft hat, hat man etwas erlöst. Man hat Lösegeld für etwas bezahlt. Und in 1. Epheser 1, Vers 7 sagt Paulus, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in all seiner Weisheit und all seiner Klugheit. Wodurch haben wir die Erlösung? Durch das Blut Jesu. Ephesus hatte den größten Sklavenhandel des Römischen Reiches. Es war völlig normal, wie ich schon gesagt habe, dass Menschen dort verkauft wurden. Man konnte auf diesem Markt, den ich euch gezeigt habe, konnte man nicht nur Gewürze aus dem Osten oder purpure Gewänder kaufen. Nein, man konnte auch Menschen kaufen oder Prostituierte kaufen, die für einen gearbeitet haben. Und wenn ihr einfach bei Google mal eingibt, Ephesus, Sklavenhandel im Ephesus, werdet ihr ganz schnell rausfinden, dass Ephesus, diese Stadt, ein unglaublich wichtiger Ort war in der Geschichte, wenn es um Sklavenhandel ging. Es wurde von 1000 vor Christus bis 1000 nach Christus, war es das Zentrum des Menschenhandels. Und wir setzen uns zurück als selbst in die Ephesus-Zeit und wir spazieren wieder durch die Stadt. Und dann kommen wir an einem Königshof und sehen, dass sich dort ein paar Menschen versammelt haben. Ein paar Menschen, die Paulus damals erreicht hatte. Und wir gehen hin und einer fällt uns besonders auf und wir fragen ihn einfach, zu wem gehörst du? Das war früher eine normale Begrüßung, hat gefragt, zu wem man gehört, weil die Sklavenkultur in Ephesus so stark war, dass fast jeder versklavt war. Man hat gefragt, zu wem gehörst du? Und er hätte uns vielleicht geantwortet, zu Cornelius. Und dann fragt man ihn, wie kommst du dazu? Und dann erzählt er dir, als ich ein Baby war, haben mich meine Eltern weggeschmissen. Und ein Ehepaar hat mich gefunden und hat mich aufgezogen zu einem Sklaven, bis sie mich nicht mehr gebraucht haben. Und dann haben sie mich zum Agora-Markt gebracht und dort hat mich Cornelius erlöst. Und jetzt gehöre ich ihm. In so einer Kultur hat Paulus geschrieben, dass wir durch Jesu Blut erlöst sind. Er sagt, Gott hat euch nicht nur einfach so adoptiert, er hat dafür das Blut seines Sohnes benutzt, um euch frei zu kaufen, um euch zu erlösen. Als Jesus ans Kreuz ging, hat er den Adoptionspreis für dich bezahlt. Damit du nicht länger Sklave bist, nicht weiterverkauft wirst, sondern dass du ab dem Punkt frei bist. In einer Kultur, wo Sklaverei normal war, wo keiner ein vollwürdiger, eigenständiger Mensch war, schreibt Paulus zu denen, Jesus hat euch durch das Blut seines eigenen Kindes erlöst. Und wenn wir das verstehen, verstehen wir, warum Epheser 6 folgendes steht, Epheser 6, Vers 5. Ihr Sklaven und Sklavinnen, gehorcht euren irdischen Herren und Herrinnen, ehrt und fürchtet sie, dient sie aufrichtig, als dient ihr Christus. Er sagt hier, wenn ihr jetzt verstanden habt, dass ihr nicht mehr Sklaven des Himmels seid, dann werdet ihr euer Verhalten verändert. Er sagt, denn ihr wisst ja, wer euch freigekauft hat und dass eure Identität nicht länger Sklave von Cornelius ist, sondern Sohn und Tochter von dem Gott des Höchsten, der Gott der Allmächtige, freigekauft durch unseren Herrn Jesus Christus. Es steht weiter, tut es nicht nur äußerlich, um euch bei ihnen einzuschmeicheln. Um wieder zurückzukommen zu dem Bild, wie oft als Christen tun wir Dinge, um ein Gesicht aufzusetzen, heuchlerisch zu sein, weil wir wissen, dass es von uns erwartet wird, aber wir uns eigentlich nicht so fühlen. Tut es nicht nur äußerlich, um euch einzuschmeicheln, betrachtet euch vielmehr als Sklaven von Christus, die den Willen Gottes tun. Denn auch wenn dein Boss es nicht wert ist, wenn dein Freund es nicht wert ist, wenn deine Freundin es nicht wert ist, dass du hart arbeitest, dass du dein Bestes gibst, dein Herr ist es wert. Steh am Morgen auf und gib dein Bestes von ganzem Herzen. Nicht, weil dein Boss, dein Freund, deine Eltern, deine Kinder es wert sind, sondern weil dein Erlöser es wert ist. Wenn du weißt, wem du gehörst, verändert sich dein Verhalten. Wenn du nicht mehr Sklave bist und ständig dafür kämpfen musst, dass du deine Freiheit bekommst, ständig nach Identität ringen musst, sondern begreifst, dass du Sohn oder Tochter bist, verändert sich dein Verhalten. Du lebst jetzt als Sohn von, als Tochter von, du hast begriffen, dass du Autorität darin hast, frei zu sein. Das Bild 3. Das Bild der Versiegelung. Okay, wir gehen zurück zu dem Mann, den wir getroffen haben, dem Sklaven. Und er ist uns aufgefallen, weil er ein großes Tattoo am Hals hat. Und wir fragen ihn so, was hast du da? Und dann sagt er uns, du bist wahrscheinlich nicht von Ephesus, denn hier, wenn du Sklave bist, kriegst du ein Tattoo, du wirst gebrandmarkt. Du sagst damit, wem du gehörst. Und genau, und das ist das dritte Bild, das Ephesus benutzt. In Epheser 1, Vers 13 steht, durch Christus hat Gott auch euch einen Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Paulus erinnert sie daran, dass als sie Jesus aufgenommen haben, dass sie sein Siegel aufgedrückt bekommen haben. Und das Siegel war damals Zeichen des Eigentumes. Ihr alle kennt das, dass früher die Herren, die Könige, die hatten dieses Wachszeichen, die hatten den Ring, womit sie ein Siegel in den Wachs gedrückt haben, um zu sagen, das ist mein, ich bestätige, dass es mir gehört, mein Dokument. Ich gebe das okay, dass hier gehandelt werden darf. Ich gebe das okay, dass verkauft werden kann. Und dieses Siegel, das diese Sklaven getragen haben, war das Siegel, dass sie nicht ihr eigener sind, sondern dass sie ihrem Sklavenhandler gehören. Und hier sagt Paulus, als Gott euch freigekauft hat, hat er seinen Siegel auf euch gedrückt. Gottes Siegel. Nicht, weil ihr länger Sklave seid, sondern weil ihr jetzt frei seid und weil ihr für immer zu ihm gehört. Eure Identität bleibt für immer bestehen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal den Film Gladiator gesehen hat, aber in dem Film hat Maximus, den Russell Crowe spielt, hat ein Tattoo auf der Schulter. Oh, man sieht das leider nicht. Okay. Unter seiner Soldatenwunde stehen die Buchstaben SPQR. Und das war das Merkmal, dass er jetzt dem römischen Kaiser sein Soldat war. Dass er nicht sein eigener Mensch mehr war, sondern er wurde gebrandmarkt durch den Kaiser, dass er seine Identität verloren hat und zu ihm gehört. Aber Gottes Siegel, anders als das Siegel der Sklavenhändler, gibt uns unsere Identität. Sein Siegel sagt, wir sind jetzt zugehörig. Wir sind nicht mehr versklavt. Wir sind nicht mehr Sklave von Sünde, nicht mehr Sklave von Tod, nicht mehr Sklave von Furcht, nicht mehr Sklave der Krankheit. Wir sind Sohn und Tochter. Wir haben die Autorität, im Namen unseres Vaters zu handeln. Genau. Wir als Christen müssen uns immer bewusst sein, was unsere Identität ist. Denn ein Sohn und eine Tochter, der weiß, zu wem er gehört, verhält sich anders als ein Waisenkind, als ein Sklave. Und darauf werden wir näher nächste Woche eingehen. Ich möchte zum Ende kommen und die Band kann nach vorne kommen. Gott hat uns adoptiert, erlöst und versiegelt. Wir leben nicht mehr in Gefangenheit. Wir sind frei. Und ich hoffe, dass dieses Bild vom Epheserbrief, und ich ermutige euch wirklich, wenn ihr vorher euch nicht damit beschäftigt habt, die Bibel so zu lesen, um zu gucken, wie sah die Stadt aus, wo das passiert ist? Wie sah Jerusalem damals aus? Wie sah Korinth damals aus? Wie sah Epheser damals aus? In welchem geschichtlichen Kontext wurde das geschrieben? Warum ging das so tiefgreifend an die Leute, dass ihr das einfach mal macht? Weil dann werdet ihr sehen, werdet ihr solche Offenbarungen kommen, die viel tiefgreifer gehen, als wenn wir nur lesen, ja, Gott hat uns adoptiert, versiegelt und erlöst. Das mag zwar im ersten Moment so oh, schön klingen, aber es geht nicht tiefgreifend. Es schlägt keine Wurzel. Genau. Lass uns einfach zusammen aufstehen. Und ich möchte zwei Gebete sprechen, einfach heute Morgen. Das erste ist für die dieses Konzept komplett neu ist, die zum ersten Mal hören, dass sie nicht mehr Sklaven sind, dass sie nicht mehr mit Ängsten, mit Fürchten, mit Trauer, mit Schmerz leben müssen, wie sie es vorher getan hat. Wenn wir Jesus zugehörig sind, ich sag mal, wird es nicht einfacher oder verschwindet das alles nicht. Aber wir sind jetzt zugehörig und wir wissen, zu wem wir laufen können, wenn das passiert. Wir sind jetzt Sohn und Tochter. Und wenn du dazu gehörst und sagst, ich möchte diese Identität annehmen, ich möchte heute sagen, ja, Jesus, danke, dass du am Kreuz meinen Adoptionspreis bezahlt hast, dann spreche mit mir folgendes Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist und den Adoptionspreis für mich bezahlt hast. Ich danke dir, dass ich jetzt frei von Sünde bin, frei von Schuld und dass ich offiziell Sohn oder Tochter des allmächtigen Gottes bin und freien Zugang in seine Gegenwart habe. Ich möchte Buße tun heute Morgen und sagen, bitte vergib mir von dem Weg, den ich bis jetzt gegangen bin. Dass ich immer noch gedacht hätte, ich wäre Sklave. Dass ich immer noch gedacht hätte, ich müsste meinen eigenen Weg erkämpfen. Ich möchte heute mein Leben dir geben. Ich möchte heute sagen, komm du in mein Leben und sei du mein Herr. Und das zweite Gebet ist für all die, die den Weg mit Jesus schon länger gehen und für die das kein neues Konzept mehr ist, aber für die vielleicht das nochmal eine neue Offenbarung ist, wie tiefgreifend Jesus Liebe wirklich ist und die einfach nochmal in ihrer Seele erneut und erfrischt werden müssen mit diesem Konzept, dass ich nicht länger in meine Angst gehen muss, dass ich nicht länger in meiner Trauer alleine gehen muss, dass ich nicht länger mit dieser Sünde, die mich jedes Mal aufs Neue einzieht, leben muss. Mit denen möchte ich zusammen beten. Jesus, ich kenne dich schon als meinen Herrn. Ich habe schon die Entscheidung getroffen, dass du Herr meines Lebens bist. Ich weiß, dass ich in dir Freiheit habe. Aber manchmal verstehe ich es nicht und manchmal verliere ich den Blick dafür. Und ich bitte, dass du es heute erneuerst, dass du heute diese Identität, die ich trage, Sohn von Gott, Tochter von Gott, erfrischt wird. Dass es neu in mein Verstand und in mein Herz tief geht und ich frei sein kann. Frei sein kann.